Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Autokraten im Aufschwung, Impfskeptiker am Vormarsch, Kriege und atomare Säbelrasseln, KI droht uns arbeitslos zu machen und die anrollende Klimakatastrophe wird ignoriert. Fühlt es sich vielleicht für Sie auch so an, aber man könnte meinen, die Menschheit ist gerade dabei, sich selbst abzuschaffen. Aber wie schlimm ist es wirklich und ist die Menschheit noch zu retten? Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Christian Stöcker. Vielen Dank, dass du dich zugeschaltet hast aus Hamburg.
Danke für die Einladung.
Christian und ich kennen einander, deshalb duzen wir uns. Christian ist Journalist, Autor, Psychologe und forscht praktisch zu allem, was die Menschheit in den letzten Jahren vorangetrieben hat. Wenn ich das so subsumieren kann, dein Gesamtwerk. Egal, ob das jetzt KI ist oder auch der Klimawandel. Ich glaube, uns eint die Vorliebe für Wissenschaft, für Fakten, aber auch vielleicht für das Zukünftige. Und wenn ich an die vielen Krisen, die uns aktuell umtreiben, denke, dann lässt mich ein Bild immer seltener los. Das ist das Bild vom großen Filter. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber das ist eine These, die geht zurück auf den Physiker Enrico Fermi. Der hat eines Tages auf den Nachthimmel geschaut, hat die vielen Sterne gesehen und hat sich gefragt, wo sind alle? Wo sind alle Aliens, wenn das Weltall doch unendlich groß ist, es überall viele Sonnensysteme gibt und Milliarden an Planeten, da müssten wir doch nicht alleine sein. Und diese große Filterthese, die geht davon aus, dass es bislang noch keine intelligente Spezies so weit geschafft hat, dass noch jede intelligente Spezies irgendwo an eine Wand gestoßen ist, die verhindert hat, dass überall interstellare Zivilisationen herumschwirren. War jetzt ein großer Ausflug ins Weltall, aber wie geht's dir denn mit der Gegenwart?
Also erstmal zu der Alien-Frage. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es einfach das interstellares Reisen einfach für Lebewesen aus Fleisch und Blut im weitesten Sinne dauerhaft unmöglich ist. Das muss man schon sagen. Also wenn man viel Science-Fiction liest, so wie wir beide, hat man ja irgendwann das Gefühl, eine von diesen vielen Methoden, die da so beschrieben werden, um das Problem zu lösen, muss doch eigentlich funktionieren. Aber es kann halt auch sein, dass einfach gar keine davon funktioniert. Also vielleicht ist das Einzige, was interstellar reisen kann, wirklich, da gibt es ja Leute, die das schon seit vielen Jahren sagen, wirklich KI, ja, weil Daten kann man natürlich mit Lichtgeschwindigkeit verschicken. Wir Menschen können nicht mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Das würden unsere Körper nicht überstehen, mutmaßlich. Außerdem haben wir auch noch keinen Weg gefunden, irgendwas auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Und selbst dann würde man ja viele Jahre brauchen, um nur die nächste Sonne zu erreichen von der Erde aus. Also vielleicht liegt es einfach daran. Ja? Vielleicht sind die Wege einfach zu weit im Weltall. Aber also mit der Menschheit, ich habe 2020 ein Buch geschrieben, das heißt, das Experiment sind wir und das handelt genau von dieser Frage, nämlich also ob die wahnsinnige Beschleunigung, die wir selbst erzeugt haben in den letzten 200, 250 Jahren, ob es uns noch gelingen kann, derer Herr zu werden oder nicht. Also ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und ich sehe auch viele Entwicklungen, auch beschleunigte Entwicklungen, die ich wirklich positiv finde, aber es ist jetzt gerade im Moment schon relativ schwer, seinen Optimismus aufrechtzuerhalten, das muss man schon sagen. Also, weil man schon das Gefühl hat, an ganz vielen Stellen einfach auch nicht nur die Unvernunft, sondern die offene, aggressive Dummheit sozusagen siegt, ja. Also das fängt irgendwie im Kleinen an, ich weiß nicht, am Wochenende beim Ryder Cup. Es gibt jetzt Golfspieler, die sagen, sie gehen nicht mehr, reichen nicht mehr in die USA, weil sie da beim Abschlag wüst beschimpft werden und ihre Familienmitglieder mit Flaschen angegriffen. Ja, das ist der neue Vibe in den USA, dass man sozusagen auch auf dem Golfplatz sich benimmt wie ein Fußball-Hooligan. Also da ist sozusagen jetzt das Erstarken der schlechten Manieren und der offen zutage getragenen Bescheuertheit ist da jetzt sozusagen politisch führend in der mächtigsten Nation der Welt gerade. Das kann einen schon ausgesprochen beunruhigen, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren auch ganz viele wahnsinnig große, sehr positive Fortschritte gemacht, von denen die meisten Leute aber gar nichts wissen. Die Erfahrung mache ich immer wieder, kommen wir vielleicht nochmal im Detail drauf. Also ich finde, im Moment würde ich immer noch sagen, der Satz, das Experiment sind wir, können wir es schaffen oder nicht, der gilt noch. Also wir wissen immer noch nicht, ob wir es schaffen werden, aber es ist wirklich deutlich zu früh, die Hoffnung aufzugeben. Deutlich zu früh.
Christian, bevor wir über die Dummheit sprechen, lass uns über künstliche Intelligenz sprechen, weil es einfach gerade in aller Munde ist. Ich sehe selbst in meiner Arbeit, dass KI dabei hilft, meine Arbeit schneller zu machen. Medienschaffende überhaupt profitieren, glaube ich, davon. Aber dieses Drohbild, dass KI alle unsere Jobs nichtig machen wird, das sehe ich so in meinem unmittelbaren Lebensumfeld noch nicht. Liegt das daran, dass Österreich immer 10 Jahre hinterher ist? oder ist das einfach Panikmache, die da gerade erzeugt wird?
Also ist immer die Frage, was ist KI? Lernende Maschinen werden alle möglichen Jobs, die es im Moment gibt, überflüssig machen. Das, glaube ich, kann man festhalten. Also um mal ein paar ganz simple und triviale Beispiele zu geben. Das sind nur so Jobs, die meisten Leute, also die als erstes verschwinden werden, sind Jobs, die meisten Leute gar nicht wahrnehmen. Ja, wir haben ja, wenn wir an Arbeitsplätze denken, haben wir ja so bestimmte Bilder im Kopf von irgendwelchen Menschen in Fabriken oder in der Bäckereitheke oder was auch immer. Aber es arbeiten halt zum Beispiel in Europa wahrscheinlich, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber ein paar hunderttausend Leute in Callcentern. Ich glaube, der Job im Callcenter arbeiten, der hat keine sehr große Zukunft. Ja, weil das, was da passiert, nämlich irgendwie Skripte arbeiten in natürlicher Sprache und mehr machen die ja da nicht, als zu sagen, und jetzt tun sie mal das, sondern haben sie ihn schon ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Das kann eine Sprachproduktions-KI selbstverständlich genauso gut und der ist es auch komplett egal, ob der wütende Kunde sie dann am Telefon beschimpft und so weiter. Und das ist natürlich im Zweifelsfall viel billiger. Also ich glaube, es gibt ganze Kategorien von Jobs, in absehbarer Zeit tatsächlich überflüssig werden. Auch in ganz anderen Bereichen, also ich meine, im Bereich der Juristerei, also ganz viel, was da so an Kernerarbeiten zu machen ist, irgendwie Präzedenzfälle raussuchen oder so Vertragstexte umschreiben. Da gibt es ganz viele Bereiche, in denen solche lernenden Maschinen in Zukunft Dinge sehr schnell und effektiv erledigen können, die im Moment von Menschen erledigt werden müssen. Der zweite Punkt ist der, bis vor kurzem dachte man ja noch im kreativen Bereich, da ist man sicher, ja, weil kreativ sein können nur Menschen. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, von kreativer Arbeit kann man als Mensch nur leben, wenn es jemanden gibt, der einen dafür bezahlt. Und wenn die KI ist sozusagen schrottig, aber irgendwie es reicht gerade so, auch liefert, wird halt möglicherweise das kleine Unternehmen, das irgendwie eine Illustration braucht für seine Webseite oder was auch immer, dann sagen, ich gebe ich kein Geld für eine Grafikerin aus, sondern jetzt schmeiße ich irgendwie eine KI an oder ich lasse meine Kinder das machen und irgendwas, was dabei rauskommt, finden wir dann alle gut genug, dass wir es jetzt einfach nehmen, ob das jetzt Schrott ist oder nicht. Also da gibt es ganz viele, viele Bereiche, in denen es fundamentale Veränderungen geben wird. Andererseits muss man sagen, und das hat auch noch niemand bis jetzt so richtig widerlegt, bei allen großen technologischen Revolutionen der letzten 200 Jahre ist man immer davon ausgegangen, dass jetzt die Massenarbeitslosigkeit kommt und alles so umgekrempelt wird, dass die Gesellschaft auseinanderfliegt und so weiter. Ja, das geht mit dem mechanischen Webstuhl los im 19. Jahrhundert und es ist dann doch immer anders gekommen. Also im Endeffekt haben wir dann doch immer wieder andere Dinge gefunden, die die Menschen tun sollten, von denen wir wollten, dass es Menschen sind, die die tun oder von denen es unerlässlich war, dass es Menschen sind, die die tun. Also ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das auch in Zukunft passiert, durchaus da ist. Das Problem ist, wie bei allen anderen Themen, genau wie beim Thema Klima oder bei anderen technologischen Entwicklungen, es geht eben immer schneller. Und die Frage ist, wie groß sind diese Veränderungsgeschwindigkeiten und wie anpassungsfähig sind unsere Gesellschaften. Also wenn wir plötzlich auf einen Schlag binnen weniger Jahre Millionen von Arbeitslosen haben, weil bestimmte Jobs einfach vollständig wegfallen, was machen wir als Gesellschaften mit dieser Situation? Und wie schnell können wir all diese Menschen irgendwie umschulen und für die neue Jobs finden und so weiter? Das ist auf jeden Fall ein nicht fiktives, sondern reales Problem, das auf nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt auf uns zukommt.
Ja, spannend daran ist, wir wissen eigentlich nicht, wie es ausgehen wird oder worauf wir genau zusteuern. Klar ist aber, dass Investoren Abermilliarden gerade in diese Sektoren pumpen, sei es jetzt für Datenzentren oder die Herstellung von Chips oder das Trainieren von künstlichen Intelligenzen. Für mich ist es ein bisschen widersprüchlich, wenn man einerseits sagt, die gesamte Investitionsgesellschaft oder Investmentgesellschaft versucht jetzt, diesen Sektor groß zu machen, mit dem Endziel, in gewisser Weise auch uns als intelligenteste Spezies abzulösen? Oder ist das kein Widerspruch? Ich weiß nicht.
Ja, also die Frage ist natürlich, was heißt ablösen? Also mich faszinieren die Anwendungen von maschinellem Lernen, die Dinge können, die Menschen nicht können. Ja? Also mein Lieblingsbeispiel immer noch ist Proteinstrukturvorhersage. Das hat nichts mit Sprachmodellen zu tun oder so, aber natürlich ist die zugrunde liegende Technik die gleiche. Was für ein Protein bilden unsere Zellen auf Basis eines bestimmten RNA-Ribonukleinsäure-Bauplans. Wie übersetzen unsere Zellen Gencode in Proteine, also die Dinge, die in unserem Körper im Prinzip dafür sorgen, dass wir funktionieren? Darüber wissen wir immer noch vergleichsweise wenig. Ja? Also das Proteom, das die Proteine im menschlichen Körper, das sind wahrscheinlich mindestens viele 10.000. Ja, wissen wir weniger drüber als über das Genom. Spielen unglaublich wichtige Rollen in ganz vielen Bereichen, ja, bei vielen Erkrankungen und so weiter und so weiter. Man kann auch ganz andere Dinge damit machen, irgendwelche Substanzen, Zellen züchten, die Substanzen herstellen, die wir brauchen. Ja, das gibt es bereits. Diabetiker zum Beispiel bekommen schon lange Insulin, das von extra dafür gezüchteten Zellen hergestellt wird. Diese Übersetzung von Bauplan in Proteinstruktur kann KI jetzt schon unendlich viel besser als Menschen, die daran seit 50 Jahren arbeiten. Weil es ausreichend große Datenmengen gab, um die zu trainieren, sodass sie in diesen Datensätzen Zusammenhänge entdecken konnten, die Menschen bis dahin nicht gefunden hatten und damit bessere Vorhersagen machen können. Solche Art von Anwendungen sind erstens wahnsinnig nützlich, können der Menschheit sehr helfen, sind zweitens was vorher unmöglich war, und sind drittens im Moment völlig außerhalb des Fokus dessen, worüber man spricht, wenn man über künstliche Intelligenz spricht. Ja, wir reden die ganze Zeit über diese großen Sprachmodelle. Und jetzt lehne ich mich weiter aus dem Fenster. Also die Summen, von denen du da gerade sprichst, die da investiert werden, ist ja wirklich absurd. Also dieses Jahr sind allein die großen US-Unternehmen haben mehrere hundert Milliarden investiert. Und das ist erst der Anfang. Also im Endeffekt reden wir von Billionen von Euro von Investitionssummen, die ehrlich gesagt im Augenblick Erlösen gegenüberstehen, die das überhaupt nicht rechtfertigen. Und es gibt immer mehr Leute, die sagen, was da gerade entsteht, ist die nächste gigantische Investitionsblase und die wird früher oder später platzen. Das wird auch relativ verheerende Folgen haben, wie bei jeder Investitionsblase, die platzt, ja, ich sag Dotcom-Crash und so weiter. Aber das ist eine andere Art von Problem als die mit der plötzlichen Massenarbeitslosigkeit durch KI. Das andere Thema ist, die Systeme, die da jetzt entstehen, das große Versprechen, das dazu führt, dass da so wahnsinnig viel Geld rein versenkt wird, ist ja immer, wenn wir sie noch besser und noch komplexer und noch größer machen, dann passiert irgendwann ein Wunder. Ja, das ist das, was sie in Wirklichkeit versprechen. Ich habe gerade nochmals, kann ich sehr empfehlen, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die sich für Science Fiction interessieren, kennen wahrscheinlich alle Neuromancer von William Gibson, das ich natürlich, wie du auch vermutlich in den 80ern schon gelesen hast, aber ich habe es jetzt alle drei nochmal neu gelesen und das ist ja ein Buch, der im ersten Band schon die KI aufwacht sozusagen. Und ich habe mal so ein bisschen den Eindruck, dass die Sam Altmans und Elon Musks dieser Welt eigentlich alle so ein bisschen immer in der Erwartung leben, dass das, was in den Science-Fiction-Romanen ihrer Kindheit und Jugend passiert ist, eines Tages wirklich passieren wird. Ohne das allzu tief zu reflektieren, hat man sehr oft den Eindruck. Und als Psychologe muss man auch sagen, also was Sprachmodelle im Moment machen, hat halt mit dem, was menschliche Kognition macht, wirklich sehr am Rande zu tun. Also wir tun so, als ob die Dinger so klingen können, als ob sie wirklich denken und sprechen. Ein Beleg dafür ist, dass sie wirklich denken und sprechen, das tun sie aber nicht, sondern simulieren das in einer oft überzeugenden, aber manchmal halt auch völlig hanebüchenden Weise und niemand, der wirklich ernsthaft an irgendeinem komplexen Problem arbeitet, kann sich jemals darauf verlassen, dass, wenn man die KI fragt, die Antwort stimmt. Das wissen alle, die sich irgendwie tief mit irgendwelchen Problemen beschäftigen. Es wäre absolut aberwitzig, das zu tun, vor allem wenn es ein Sprachmodell ist. Bei einer Proteinstrukturvorhersage ist was anderes, aber das ist halt auch ein sehr klar beschriebener, eng umgrenzter Bereich mit Trainingsdaten, die extrem kohärent sind. Ich habe ChatGPT gefragt, ist ein Satz, den ich total beklemmend finde, weil der bedeutet, ich habe eine Maschine gefragt, von der ich nicht weiß, ob sie nicht vielleicht gerade absoluten Blödsinn erzählt hat. Und im Moment zeichnet sich aus meiner Sicht noch nicht ab, dass sich dieses fundamentale Problem ändert. Im Moment arbeiten die großen Firmen, ändern gerade alle die Richtung, die bauen jetzt alle Roboter und versuchen Weltmodelle zu erzeugen, weil sie feststellen, dass dieses nur in der Sprache selbst operieren eben doch einfach an fundamentale Grenzen stößt, was mich als Kognitionspsychologen überhaupt nicht überrascht, weil wir Menschen kommen halt auch nicht auf die Welt und sprechen, sondern die Art und Weise, wie wir lernen, die Welt zu begreifen, ist, indem wir mit ihr interagieren. Und das kann halt ChatGPT nicht. Also ich glaube, es gibt im Moment größere Hürden, als die Sam Altmans dieser Welt zuzugeben bereit sind. Und deswegen wird möglicherweise jetzt auch erstmal eine Delle kommen, die ganz anders aussieht als die was mit Investitionen und verfügbaren Rechenzentren und so weiter zu tun hat.
Das finde ich sehr treffend, dass du gesagt hast, es wird immer ein Wunder versprochen. Das zieht sich ja durch Silicon Valley durch und hat auch dazu geführt, dass irgendwie die Dotcom-Bubble geplatzt ist. Gleichzeitig muss man sagen, nach dem Platzen der Dotcom-Bubble ist es ja auch dann schön bergauf gegangen in die folgenden Jahrzehnte. Einer dieser Hindernisse, von denen du sprichst, könnte auch sein, dass KI einen enormen Ressourcenbedarf hat. Also das ist ja etwas, wo kaum darüber gesprochen wird, aber diese Datenzentren verschlingen so viel Energie wie ganze Städte, wie ganze Industrienationen. Kannst du für uns das mal so grob umreißen? Wie groß ist dieser Energiehunger tatsächlich?
Also ich glaube, die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist, in naher Zukunft werden die Rechenzentren dieser Welt den Energieverbrauch eines Landes wie Japan haben oder wie Indien. Das ist eine größere Geschichte über den Ressourcenverbrauch von KI in den New York Times gerade erschienen letzte Woche, wie eine Videoreportage, wo man auch die gigantischen Flächen sieht, die in den USA gerade einfach mit Rechenzentren zugekleistert werden. Und da ist die Prognose, eine Industrienation wie Japan oder auch Indien, das ist ungefähr so der Energieverbrauch, mit dem wir in Zukunft da rechnen müssen, wenn die Planungen so durchgezogen werden, wie sie im Moment bestehen. Und natürlich ist es so, das ist eine ganz große und entscheidende Frage, wo kommt der ganze Strom eigentlich her? Die andere Frage, über die nicht so laut gesprochen wird, ist die, braucht man eigentlich all diesen Strom und braucht man eigentlich auch all diese Rechenleistung? Denn also steht immer noch im Raum, dass das chinesische Modell DeepSeek ist gerade in Nature erschienen, eine Studie über dieses Thema. Da war ja irgendwie am Anfang hieß es, das Modell braucht viel, viel weniger Ressourcen, war auch viel billiger. Dann sind in den USA die Börsenkurse zusammengekracht, weil damals alle schon dachten, oh, vielleicht ist das doch eine Blase mit der KI. Man muss ja sagen, Investoren sind ja jetzt nicht immer weise Menschen, die irgendwie alles durchdringen, in das sie Geld stecken, sondern es werden ja Wetten abgeschlossen sozusagen. Und wenn jemand überzeugend verkauft, dann kann es eben auch sein, dass auf ihn gewettet wird, obwohl er eigentlich vielleicht zu viel verspricht. Dann hat sich das Ganze erholt, weil man hat gesagt, nee, das stimmt nicht so ganz und die Chinesen haben da nicht ganz die Wahrheit gesagt und die haben Sachen weggelassen und so. Und jetzt ist diese Studie erschienen, die sagt, also ehrlich gesagt, das Training des Modells hat irgendwie ein paar hunderttausend Euro gekostet und wenn man das Grundlagenmodell auch noch dazu rechnet, dann kommt man insgesamt an Kosten vielleicht auf 7 oder 8 Millionen für DeepSeek, was offensichtlich durchaus konkurrenzfähig ist. Schon GPT-4 hat laut Sam Altman über 100 Millionen Dollar Trainingskosten verursacht und bei eine Bank aus Hongkong schätzt, dass GPT-5 1,7 bis 2,5 Milliarden Dollar verschlungen hat nur fürs Training. Also vielleicht ist es auch so, dass da im Moment, mit dem wir machen es einfach immer größer, weil wir haben ja das Geld, ein Weg beschritten wird, der gar nicht der effektivste Weg ist, der es zum Ziel führt. Also das ist im Moment noch unklar, das ist das eine. Das andere ist, also grundsätzlich würde ich sagen, das Gute an KI ist, dass die mit Strom funktioniert. Und alles, was mit Strom funktioniert auf dem Planeten Erde, ist auf jeden Fall die bessere Technologie. Ja, das Drollige ist ja, dass wir parallel immer noch im Verbrennungszeitalter leben. Gerade in Deutschland, in Österreich ist es wahrscheinlich auch nicht anders. Die Leute irgendwie immer noch glauben, der Verbrennungsmotor beispielsweise sei irgendwie der heilige Gral der Technologie. Was so ein bisschen ist wie wenn du, weiß ich nicht, in den 20er Jahren sagst, die Dampflok wird es immer geben. Weil es ist halt völlig klar, dass die Verbrennungstechnologie abgewickelt und abgeschafft werden muss, wenn wir die Klimakrise zumindest abmildern wollen. Und wir wissen mittlerweile, wie man Strom sehr, sehr, sehr billig herstellen kann, nämlich indem man vor allem Solarpanels auf die Dächer klatscht, aber eben auch Windräder aufstellt. Also erneuerbare Energien sind die billigste Form, Energie bereitzustellen, fast überall auf dem Planeten Erde. Das heißt, also riesige Rechenzentren mit Strom zu versorgen, Batterien kommen jetzt dazu, das heißt, die Sonne scheint in Zukunft auch nachts. Ja? Batterien sind wahnsinnig schnell so viel billiger geworden, dass es riesige Investitionsbereitschaft gibt, um einfach Großspeicher ans Netz zu hängen, um erneuerbaren Strom zu sammeln. Das wissen auch ganz viele Leute nicht. Habe ich auch gern gleich noch mal Zahlen zu dem Thema. Aber ein Rechenzentrum zu betreiben, nur mit erneuerbarem Strom, ist in absehbarer Zeit möglich. Und damit kann man zumindest dieses Energieverbrauchsproblem womöglich tatsächlich leichter lösen, als es im Moment aussieht. Im Moment ist es so, dass das Nachfragewachstum beim Strom weltweit wirklich aufgefressen wird vom Wachstum bei erneuerbaren Energien. Und wenn das so weitergeht, noch besser wäre natürlich, wenn das Fragewachstum nicht so schnell wächst, weil dann könnten wir auch noch schneller fossile Brennstoffe ersetzen, die zum Strom erzeugen. Aber in absehbarer Zeit, noch in deiner und meiner Lebenszeit, würde ich sagen, wird auf dem Planeten Erde erneuerbare Energie die absolut dominante Form der Stromversorgung sein. Und dann ist der Energieverbrauch von KI nicht mehr so ein zentrales Problem. Es gibt dann andere Probleme. Es gibt den Wasserverbrauch, es gibt den Flächenverbrauch, es gibt den Ressourcenverbrauch und so weiter und so weiter. Ja, das ist alles nicht trivial. Aber der Energieverbrauch ist was, was man mittelfristig möglicherweise, wenn man da entschlossen ausbaut, lösen kann.
Das heißt, der langfristige Ausblick ist durchaus positiv und zuversichtlich. Gleichzeitig muss man sagen, die meisten KI-Zentren und Datenzentren, die gebaut werden, oder ein Großteil davon wird in den USA gebaut. Ein Land, in dem gerade Donald Trump regiert, der Drill Baby Drill verkündet und der alles darauf setzt, dass eigentlich die Öllobby wieder nach oben kommt oder noch weiter nach oben kommt und die Solarenergie und die Windkraftwerke eher verdrängt werden. Ist das ein Hindernis, ein kurzfristiges, oder könnte das sich langfristig zu einem Problem entwickeln?
Also Donald Trump an sich ist ein langfristiges Problem, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Egal wie lange er noch am Ruder ist und egal wie lange er noch lebt, weil er ein Symptom ist dafür, dass in den USA es mit Lügen, Desinformation und offen zur Schau getragener Verachtung für Anstand und gutes Benehmen Wahlen gewonnen werden können. Ja, das ist ein Benetekel für die USA, das muss man sagen. Und das ist ein Benetekel für die Welt, weil die USA sind das mächtigste Land dieses Planeten. Aber im ersten Quartal 2025 waren auch in den USA über 90% der neu gebauten Kapazität zur Stromerzeugung, also das, was all diese Rechenzentren versorgen soll, erneuerbar. Im ganzen Jahr 2024 waren über 90% neu an das Netz angeschlossenen Leistungen in den USA erneuerbare Energien und Batteriespeicher. Donald Trump ist aus meiner Sicht, und das ist auch, was den meisten Leuten nicht klar ist, aber ich glaube, es ist, die Evidenz ist wirklich eindeutig, Donald Trump ist das letzte Aufgebot der amerikanischen Ölbranche. Die Tatsache, dass die USA im Moment dabei sind, wenn sie nicht in letzter Sekunde noch das Ruder rumreißen, sich in ein autokratisches, christlich-fundamentalistisch-faschistoides System zu verwandeln, ist nicht zuletzt eine Folge des jahrzehntelangen Lobbyismus und der jahrzehntelangen Finanzierung bestimmter politischer Gruppen durch die amerikanische Ölindustrie. Die Leute vergessen das immer sehr schnell, aber als Donald Trump zum ersten Mal Präsident wurde im Jahr 2017, gewählt 2016, Präsident wurde 2017, wer wurde der erste Außenminister unter Donald Trump I? Rex Tillerson. Bis zu diesem Zeitpunkt Präsident von ExxonMobil, dem größten amerikanischen Ölkonzern und lange Zeit dem wertvollsten Unternehmen der Welt. Also deutlicher kann man es nicht machen. Ja? Donald Trump ist ein Kandidat der amerikanischen Fossilbranche. Und das tut er jetzt ab, so wie er halt so ist. Ne? Er ist ja kein subtiler Mensch. Völlig offen. Also dieses, wir verbieten jetzt mal einen Windpark in Betrieb zu nehmen, der eigentlich schon fertig ist. Ja? Wir stellen uns bei der UNO hin und erzählen den Leuten, ihr zerstört eure Länder mit erneuerbaren Energien und so weiter. Die ganze Welt sitzt da, runzelt die Stirn, zuckt die Schultern und denkt sich, lasst den alten Irren doch reden, weil alle wissen, dass das Quatsch ist, was er da erzählt. Und auch die amerikanische Ölbranche weiß genau, dass ihre Tage gezählt sind. Das fossile Geschäftsmodell ist schon jetzt nur noch profitabel, weil es unfassbar hoch subventioniert wird weltweit. Das wissen auch die meisten Leute nicht. Ja? Der Internationale Währungsfonds sagt, im Jahr 2022 wurden 1,3 Billionen Dollar weltweit an expliziten Subventionen in fossile Brennstoffe gesteckt. Ja? Das steht übrigens einer Summe von, mit fossilen Brennstoffen wird von allen Petrostaaten, Ölkonzernen und so weiter im Jahr ungefähr 1 Billion Dollar pro Jahr Gewinn gemacht. Also eine Branche, die 1 Billion Dollar Gewinn macht, bekommt dafür 1,3 Billionen Dollar Steuergeld in einem einzigen Jahr. Das ist eine Branche, die ist längst nicht mehr profitabel. Und sie ist noch viel weniger profitabel, wenn man auch noch mit einrechnet, was ihr Geschäftsmodell für Schäden verursacht. Weil da sind die Klimaschäden noch überhaupt nicht einkalkuliert. Wenn man das auch noch macht, kosten sie uns 7 bis 35 Billionen Dollar pro Jahr jetzt schon. Noch nie in der Geschichte der Menschheit ist eine Branche so hoch subventioniert worden. Das ging bis jetzt deshalb, weil es gab keine Konkurrenz. Aber jetzt gibt es eine Konkurrenz, die billiger ist, keinen Dreck macht und exponentiell wächst. Quizfrage für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Wie viel Prozent der zugebauten Kapazität zur Erzeugung von Strom im Jahr 2024 war erneuerbar? Weltweit. Ja, weiß nicht, ob du die Antwort weißt. Wir haben über das Thema schon mal geredet, aber...
Ich weiß nicht, nein.
Also die richtige Antwort ist, im Jahr 2022 waren 80% der weltweit zugebauten Kapazität erneuerbar. Im Jahr 2023 waren es 86% und im Jahr 2024 waren es 92,5%. Also da muss man dazu sagen, das ist Kapazität, also Kilowatt. Das heißt, es ist Peak-Kapazität. Das bedeutet, es ist nicht das gleiche. Ein Kilowatt Kapazität Solar ist nicht das gleiche wie ein Kilowatt Kapazität Kohle, weil dieses Kohlekraftwerk läuft auch bei Nacht. Aber dieses Thema wird sich bald erledigen, weil Speicher, ja, weil Batteriespeicher so billig sind, dass sie in Massen gebaut werden. Also es wird auf der Welt praktisch nichts mehr neu gebaut, außer erneuerbaren Energien. Und das passiert nicht deshalb, weil die Leute alle so fromme, klimaängstliche Menschen sind, sondern weil das Geld längst verstanden hat, was das bessere Geschäftsmodell ist. Im Jahr 2024 wurde doppelt so viel Geld in das investiert, was der britische Think Tank Amber Elektrotech nennt, also erneuerbare Speicher, KI und so weiter, Elektromobilität insbesondere auch, doppelt so viel wie in fossile Brennstoffe. Es wird sogar mehr Geld nur in Solarstrom investiert als in Öl. Also das Geld hat längst die Richtung gewechselt. Und das wissen die Ölkonzerne auch. Deswegen werden sie auch immer aggressiver und immer hysterischer. Deswegen diskutieren wir in Europa jetzt darüber, ob wir nach 2035 noch Verbrennungsmotoren bauen sollen. Das ist eine völlig hirnverbrannte Diskussion. Ja? Also das Problem der europäischen Autohersteller ist, dass in China die Leute nur noch Elektroautos kaufen wollen. Ja, der Markt für Elektroautos, sind 50% des Neuwagenmarkts in China sind Elektroautos und Hybride. Und die Chinesen sind besser darin, die herzustellen als die Europäer und die bauen sie billiger. Das ist das Problem der europäischen Autoindustrie. Also die Transformation ist in vollem Gang. Nur in Europa tut man so ein bisschen so, als sei das nicht der Fall. Und in den USA versucht man sozusagen, sie aktiv zu bekämpfen. Das ist das, was gerade passiert. Das heißt aber trotzdem, dass sie nicht aufzuhalten ist, weil diese Exponentialfunktion, gegen die zu wetten, ist absolut sinnlos. Gegen die kann man nicht gewinnen. Der Markt hat längst entschieden.
Hat Europa noch eine Chance und gerade auch das Autoland Deutschland, Österreich zähle ich auch dazu, weil wir viele Zulieferer haben. Haben wir das hier verstanden und haben wir noch eine Chance aufzuholen?
Ich glaube schon. Also die Automobilindustrie hat so ein bisschen das Problem, dass sie sozusagen im Moment versucht, Nokia und Apple gleichzeitig zu sein. Das ist, glaube ich, die beste Metapher. Also man will einerseits noch unbedingt Tastentelefone bauen, ja, weil man das so gut kann. Und weil beim Bau von Tastentelefonen so viele Teile gebraucht werden, dass man damit sehr viele Leute beschäftigt. Ja, es gibt halt Zulieferer, die bauen eben Teile für Autos, die man in Elektromotoren einfach nicht mehr braucht. Pleuelstangen sind eine aussterbende Technologie, die braucht keiner mehr in Zukunft. Und Elektromotor ist einfacher, billiger, wartungsärmer, langlebiger als ein Verbrennungsmotor, sehr klar. Ja? Also ein Ding, in dem man irgendwie ein paar tausend Mal pro Minute Explosionen auslöst, geht halt irgendwann kaputt. Und das wird zwangsläufig dazu führen, dass in der europäischen Automobilindustrie Arbeitsplätze verloren gehen. Ja? Die Pleuelschlangenhersteller haben genauso wenig Zukunft wie die Callcenter-Mitarbeiterinnen. Das ist der Fall. Aber gleichzeitig hat man das Gefühl, dass in Wirklichkeit, auch wenn sie versuchen, sozusagen beides gleichzeitig zu behaupten, im Augenblick die europäischen Konzerne es schon verstanden haben, innerhalb Europas verkaufen sich europäische Elektroautos mittlerweile auch recht gut. Ja, die sind durchaus erfolgreich. Da hat ihnen Elon Musk einen sehr großen Gefallen getan, weil also der klimabewusste Elektroautokäufer in Europa ist halt in der Regel jemand, der den Faschismus eher nicht so schätzt und deswegen gar nicht so scharf drauf ist, mehr sich jetzt einen Tesla zuzulegen. Also ist ja irre wieder die, ne, um 30-40% sind die Verkaufszahlen eingebrochen. Also Elon Musk hat im Alleingang einen Boykott seines Produkts erzeugt, den keine NGO jemals hingekriegt hätte. Das wiederum kommt eben VW, BMW, Mercedes und so weiter durchaus zugute. Und diese Markennamen und der sozusagen gerade bei so im hochpreisigeren Segment, das ist das Luxusversprechen, für das sie stehen. Also in dem Moment, in dem es einen wirklich konkurrenzfähigen, auch von der Reichweite und anderen Merkmalen her und von der Software her, Elektro-Mercedes, Audi, BMW, Porsche gibt, wird der wahrscheinlich auch in China durchaus einen Absatzmarkt finden. Also ich glaube, da ist noch nicht alles verloren, aber es ist klar, dass die europäische Automobilindustrie wahrscheinlich in 10 Jahren weniger Menschen beschäftigen wird als jetzt. Ich glaube, dem muss man auch ins Auge sehen. Aber ehrlich gesagt, also das klingt immer brutal, aber 1920 haben auch noch verdammt viele Leute in der Kutschenproduktion gearbeitet. Ja? Und es ist eben so, dass sich, wenn sich Technologie verändert, dann verändert sich auch die Arbeitswelt und damit muss man dann leben. Vor allem die Arbeitswelt verändert sich, wird sich noch sehr viel dramatischer verändern, wenn wir unbegrenzt in die Klimakrise reinrauschen. Und so oder so, also der Verbrennungsmotor als Technologie, auch als Exportgut, hat einfach keine Zukunft. Wir haben weltweit mittlerweile 80 Millionen elektrisch betriebene Zwei- und Dreiradfahrzeuge, ungefähr 60 Millionen Pkw und 6 oder 7 Millionen Trucks. Und all diese Gruppen wachsen global exponentiell, also immer schneller. Während der Markt für Verbrennungsmotoren schon seit 2017 schrumpft. Also man kann jetzt entweder auf die Technologie setzen, die der Rest der Welt will, weil sie günstiger, effizienter, leiser, sauberer ist. Oder man kann sagen, wir machen jetzt noch Industriemuseum, bis der letztes Licht ausmacht. So, das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Aber wir haben noch eine Chance. So ist es auf jeden Fall. Und in Europa ist, glaube ich, auch im Grunde ja die Bereitschaft, sozusagen die erneuerbaren Energien als wertvolle Zukunftstechnologie zu betrachten, sehr viel höher ausgeprägt als in den USA. Wir haben leider den Anschluss an China verloren, ja, aus eigener Dummheit. Aber wir haben auch nicht diesen ideologischen Wahn, der bei 40% der Bevölkerung in den USA am Start ist, ja, wo irgendwie ganz viele Leute ja immer noch, ganz anders als in allen anderen Industrienationen der Welt, ganz viele Leute immer noch glauben, die Klimakrise sei kein Problem. Ja, das ist, wir sind etwas weniger verblendet als die mächtigste Nation der Welt.
Wenn du diese verschiedenen Faktoren zusammenzählst, die positiven Entwicklungen bei der E-Mobilität, bei der Energietransformation, aber gleichzeitig auch die politische Veränderung in Richtung Autokratien, die der Wissenschaft abschwören, die dem Klimawandel abschwören. Wenn du das alles zusammenzählst, denkst du, wir werden es schaffen, unsere selbstgesteckten Klimaziele zu erfüllen, dass wir in Zukunft zumindest unter halbwegs angenehmen Bedingungen noch leben können werden?
Also wenn man ganz ehrlich ist, im Moment sieht es süßer aus. Ne? Also gerade beim Extremwetterkongress in Hamburg wurde eine Studie vorgestellt, die sagt, wir steuern eher bis 2050 auf 3 Grad Erwärmung zu. Es gibt auch gerade einen europäischen Umweltbericht, der auch in dem sehr düstere Dinge drinstehen. Wir haben 7 von 8 planetaren Grenzen, nicht nur beim Thema Klima, sondern auch bei allen möglichen anderen bedrohlichen Faktoren überschritten. Also wir sind schon sehr, 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 sehr intensiv dabei, im Moment unsere eigenen Lebensgrundlagen zu vernichten. Und wir müssen mehr tun, als wir im Moment tun, um etwas dagegen zu tun. Das bedeutet aber auch, dass wir, also im Moment, aus meiner Sicht, findet auch in Europa die politische Debatte in einer Parallelrealität statt, in der das alles nicht der Fall ist. Gleichzeitig ist es so, dass den meisten Leuten, glaube ich, schon klar ist, beziehungsweise glaube ich nicht, sondern habe ich sogar Zahlen dazu, dass wir in großer Gefahr sind. Also es gibt eine internationale Studie aus dem letzten Jahr, erschienen in Nature Climate Change, 130.000 Befragte in 125 Ländern. Also da wurde wirklich die Weltbevölkerung befragt. Und da, wenn man die Leute fragt, würdest du 1% deines eigenen Einkommens zur Verfügung stellen, um etwas gegen die Klimakrise zu tun, sagen weltweit 69% ja. Also auch in Ländern wie Indien, Bangladesch, wo auch immer, wo man natürlich auch noch sehr viel deutlicher merkt, was gerade los ist. Auch in Deutschland gibt es eine Zweidrittelmehrheit, ja, die sagt, wir würden 1% hergeben. Noch krasser sind bei anderen Fragen die Antworten. Also wenn man sagt, müssten wir als Gesellschaften mehr gegen die Klimakrise tun, sind es über 80%. Und wenn man fragt, wie gesagt, weltweite Zahlen sind das. Ja? Wenn man fragt, soll deine eigene Regierung in deinem eigenen Land, in dem du lebst, mehr gegen die Klimakrise tun, dann sagen von diesen 130.000 Befragten 89% ja. Also es gibt gigantische Mehrheiten dafür, die erstens begreifen, dass das Problem da ist und zweitens etwas dagegen tun wollen. Aber der politisch-mediale Blick auf die Welt blendet das im Moment weitgehend aus. Was auch damit zu tun hat, dass eben Leute, die an den alten Geschäftsmodellen hängen, sehr effektiv darin sind, immer noch die öffentliche Debatte zu beeinflussen. Also wir brauchen schon gerade in den Demokratien wirklich dringend eine Fakteninfusion. Also die Sachen, die ich vorhin erzählt habe, mit wie viel Prozent der zugebauten Kapazität sind erneuerbar. Ich habe diese Frage schon sehr, sehr gut informierten Räumen voller Leute gestellt. Bei Solarkonferenzen und Nachhaltigkeitskonferenzen und Klimaaktivistinnen und wo auch immer. Und nirgendwo sind den Leuten diese Zahlen bekannt. Also was im Moment wirklich gut läuft, weiß auch keiner, weil die Strategie zu erzählen, es kann eh nichts werden, lass uns mal lieber noch feiern bis zum Untergang, also die Duma-Strategie sozusagen, die ist im Moment kommunikativ erschreckend erfolgreich und auch daran müssen wir dringend etwas ändern. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, Exponentialfunktionen haben psychologisch betrachtet den großen Vor- und Nachteil, dass wir Menschen sehr schlecht darin sind, sie weiterzudenken. Also wenn man Leuten so einfache Fragen stellen. Zwei Menschen gehen 30 Schritte, einer macht 30 normale Schritte, kommt 30 Meter weit, einer macht 30 exponentielle Schritte, wie weit kommt der? Also 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Sagen die Leute ja viel, aber die richtige Antwort ist, geht 27 Mal um die Erde.
Wahnsinn, ja.
Ja, weil am Ende sind die Verdopplungen dann so groß, dass das halt riesige Zahlen sind, die dabei rauskommen. Und wir leben im Moment auch, was die Veränderung des Energiesystems angeht, in einer exponentiellen Phase. Die wird nicht ewig weitergehen, aber im Moment sind wir noch drin. Und wenn Dinge sich exponentiell verändern, dann werden die Schritte irgendwann so groß, dass es sich anfühlt wie eine qualitative Veränderung, nicht wie eine quantitative. Deswegen glaube ich schon, dass wir da auch positive Überraschungen erleben werden in den nächsten Jahren. Nur wie gesagt, die Leute, deren Geschäftsmodell auf diese Art und Weise untergeht, die wissen das ganz genau und die kämpfen jetzt erbittert. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir so viel, das klingt auch ein bisschen verschwörungstheoretisch, ist aber kann man eigentlich ganz gut zeigen, warum wir so viel Rechtspopulismus und Desinformation und so weiter haben. Ja, denn wer sind die Leute, die diese Narrative füttern und mit ihren Propagandanetzwerken fördern und so weiter, sind halt auch so Leute wie Wladimir Putin, dessen Geschäftsmodell es ist, Öl und Gas zu verkaufen. Und wenn Russland kein Öl und Gas mehr verkauft, dann wird der Krieg in der Ukraine sehr schnell enden. Wenn der Ölpreis unter $55 pro Barrel fällt, sagen Leute, die sich besser auskennen als ich, dann kann Putin seinen Krieg nicht mehr finanzieren. Und jedes Elektroauto trägt dazu bei, dass der Ölpreis fällt im Zweifelsfall. Also es ist durchaus noch einiges offen und es können auch überraschende Dinge passieren, die ausnahmsweise mal in die richtige Richtung laufen.
Exponentielle Schritte nach vorne haben wir in den letzten Jahrzehnten auch im Bereich der Gesundheit gemacht. Es gab allein durch die Impfung eine Vielzahl von Krankheiten, die ausgelöscht wurden. Jetzt haben wir unter Donald Trump einen Impfskeptiker im Gesundheitsministerium. Und auch wenn man nach Österreich schaut, sieht man, dass stimmenstarke Parteien wie die FPÖ eher an der Forschung zweifeln und auch für Impfskepsis sorgen. In Deutschland, glaube ich, wird man auch das ein oder andere Beispiel finden. Denkst du, sind wir heute unter den jetzigen politischen Vorzeichen für die nächste große Pandemie gewappnet?
Also ich sag mal, ich glaube, wahrscheinlich sind unsere wissenschaftlichen Frühwarnsysteme und so weiter, die sind im Moment global betrachtet wahrscheinlich tatsächlich eher besser als vor der Pandemie. Ja, weil man hat ja auch Dinge gelernt aus der Pandemie und Strukturen geschaffen und Prozesse entwickelt, die vielleicht besser sind als das, was vorher da war. Aber man muss jetzt natürlich auch sagen, die Corona-Pandemie, Covid-19 war, so bizarr und bitter sich das angesichts von vielen Millionen Toten weltweit anhört, immer noch eine vergleichsweise harmlose Pandemie. Ja? Mhm. Also es gibt ja Infektionskrankheiten, die deutlich virulenter sind und vor allem deutlich schneller töten, als Covid-19 das getan hat. Also eine Pandemie mit einer höheren Virulenz, also die sich schneller verbreitet und einer vor allem höheren Mortalität, also die noch mehr Menschen vielleicht sogar auch noch schneller tötet, könnte noch viel gravierendere Auswirkungen haben. Ich denke auch tatsächlich, also natürlich gibt es irgendwie in Österreich und Deutschland und so weiter, gibt es Impfgegner und Impfskeptiker und Pandemie-Verschwörungstheoretiker und Leute, die Blödsinn reden, aber ich glaube schon, also es gibt sehr, sehr, sehr große Mehrheiten von Leuten, das wird immer so ein bisschen unterschätzt, weil die anderen ja so laut sind, die durchaus verstanden haben, dass es sehr gefährlich war. Und es gibt natürlich auch viele, die jemanden kennen, der an Covid gestorben ist. Und da sind auch nicht nur, das waren auch nicht nur 80-Jährige, ne? Sondern da waren, sind auch junge Leute dabei umgekommen. Und all diese Leute haben Verwandte und Bekannte und so. Also ich glaube schon, dass wir eigentlich bei der nächsten etwas besser vorbereitet sind. Aber es kann halt auch sein, dass die nächste sehr viel schlimmer wird als die letzte. Das haben wir leider nicht in der Hand. Und das ist durchaus ein beunruhigendes Szenario und also eine globale Pandemie, solange Donald Trump im Weißen Haus sitzt, ist wirklich eine absolut furchteinflößende Vorstellung. Also solange die Unvernunft und die Verweigerung wissenschaftlicher Tatsachen politische Macht hat, ist die Menschheit immer in großer Gefahr. Ja, deswegen also die Parteien, die jetzt Wissenschaftsherabsetzung als Teil ihres Programms betrachten, das sind Parteien, die gefährlich sind, weil sie das gigantische Risiko, das dadurch erzeugt wird, als Mittel des Machtgewinns oder Machterhalts einsetzen. In den USA kommen da noch andere Dinge dazu, ja. Also es ist halt so, wenn man irgendwie sagt, mich interessiert nur Wirtschaftswachstum, dann ist es besser, wenn die Leute irgendwie alle brav zur Arbeit gehen und dann sterben halt ein paar. Das ist mir dann egal. So, Hauptsache das BIP schrumpft nicht zu sehr, weil mich erwischt es ja eh nicht, weil ich bin ja ein Milliardär und sitze in meinem Haus mit 8 Hektar außenrum und da einer großen Mauer. Das ist natürlich eine Haltung, mit der man in einer Gesellschaft, in der es um das Wohlergehen der Reichsten geht und sonst um niemanden vielleicht einnehmen kann. Aber das ist natürlich in demokratischen Gesellschaften, in denen das Gemeinwohl im Vordergrund stehen sollte, irgendwie keine akzeptable Haltung. Also ich habe bei uns nicht das Gefühl in Europa, dass wir sozusagen schon eine Herrschaft der Milliardäre haben, wie sie in den USA sich gerade abzeichnet. Also da kann man noch ein bisschen optimistischer sein möglicherweise, aber das ändert nichts daran, dass populistische Parteien, die wissenschaftsfeindlich sind, diese Wissenschaftsfeindlichkeit kommt natürlich im Endeffekt aus dem Bereich der Klimawandelleugnung, das ist die Keimzelle, das ist immer fossiles Motivation, Wissenschaftsleugnung und jetzt ist sie eben ein Machtinstrument für Leute, die gerne auf jeden Knopf drücken, mit dem man sich sozusagen vom sogenannten Mainstream absetzen kann und die gleichzeitig eben auf Ängste setzen, weil Ängste sind die Triebkraft des Populismus.
Das Donald Trump nichts vom Klimawandel hält oder nichts von den Maßnahmen dagegen und dass er auch Leute ins Gesundheitsministerium setzt, die Impfskeptiker sind. Das sind keine Sachen, die er verschweigt, das sind keine Sachen, die er geheim macht. Das macht er in aller Öffentlichkeit und das hat er auch im Wahlkampf vorausblicken lassen. Trotzdem haben ihn die Leute geliebt. Kannst du dir einen Reim daraus machen, warum so viele Menschen jemanden wie Donald Trump wählen, der offensichtlich nicht das Interesse der Allgemeinheit im Fokus hat? Wie erklärst du dir das?
Also da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, aber also so ein paar zentrale Faktoren sind, also die politische Polarisierung in den USA nimmt schon seit Jahrzehnten immer weiter zu. Das Ganze ist, also wenn man das jetzt so medienkommunikationswissenschaftlich betrachtet, also ich glaube auch für mich der erste Schritt ist sozusagen in den 80ern beginnt diese Phase der gezielten und gut finanzierten Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse, ja, also erst im Zusammenhang mit dem Rauchen, ja, es gibt keinen Lungenkrebs, durch Zigaretten, ja, wir wissen es nicht genau, wurde da behauptet, dann von den gleichen Leuten behauptet, es gibt keinen sauren Regen, ja, wir brauchen keine Schwefelfilter und kein bleifreies Benzin, dann wurde behauptet, es gibt kein Ozonloch, immer sozusagen alles, was irgendwie Regulierung verhindert, hat man einfach behauptet oder behaupten lassen von einer kleinen Gruppe von gekauften Physikern, die immer wieder neue Gegenpositionen eingenommen haben und dann hat man eben behauptet, es gibt keine menschengemachte Klimakrise. Also da wurde das Lügen als Mittel der Politik sozusagen, und zwar das Lügen über wissenschaftliche Fakten als Mittel der Politik zu einem Standard, insbesondere der Republikaner, gemacht in den 80er Jahren. Dann kommt Ende der 80er, also CNN ist in den USA zu diesem Zeitpunkt sehr erfolgreich und so, es gibt 24 Stunden Nachrichtenfernsehen und dann sagt Rupert Murdoch, ja, da brauchen wir jetzt ein Gegengewicht und es wird Fox News gegründet und Fox News ist eben ein Sender, der sich zwar Nachrichtensender nennt, aber von Anfang an eben nicht zuletzt ein Agitationswerkzeug war, in dem auch von Anfang an Desinformation verbreitet wurde. Auch gerade natürlich maßgeblich über das Thema Klimakrise, fossile Brennstoffe und so weiter. Ja, also Fox News ist immer Schramm an der Seite der Klimawandelleugner gewesen. Und dann kommt irgendwann auch noch das Internet mit seinen zusätzlichen Polarisierungsmechanismen dazu. Aber das Internet ist nicht alleine daran schuld. Und gleichzeitig so ab den 90er Jahren, das geht los mit Newt Gingrich und so, ist so dieses sehr aggressive, auch verbal aggressive Angreifen des politischen Gegners wird immer mehr zu Mainstream. Ja, dann kommen so erste Figuren, die bereit sind, sowas auch in einem Top-Level politischen Diskurs öffentlich, sozusagen so öffentlich zur Schau getragene aggressive Dummheit als Wahlkampfstrategie, wie bei Sarah Palin, die damals schon unglaublichen Blödsinn erzählt hat im Wahlkampf. Und insgesamt ist das Ergebnis, dann haben wir in den USA ein Bildungssystem, das zwar in der Spitze extrem gut ist, ja, wo also Spitzenforschung aus den USA ist immer noch, es gibt immer noch Land mit den meisten Nobelpreisträgern und so weiter, aber es gibt eben auch Landstriche, in denen die Schulbildung wirklich, also jetzt einmal nicht europäischen Standards entspricht, gerade was auch bürgerliche Allgemeinbildung über Geschichte, politische Zusammenhänge etc. angeht. Und dabei kommt am Ende eine Bevölkerung raus, die wirklich zu substanziellen Teilen einfach extrem desinformiert ist. Also nur 25% der Wählerinnen und Wähler der Republikaner halten die Klimakrise für ein großes Problem. Bei den Wählern der Demokraten sind es 75%. Das ist ungefähr so die Größenordnung, wie das in allen anderen Industrienationen ist. Bei uns sind 84% oder so. Ja, also das ist so irgendwas um die 80 ist in den meisten Industrienationen der Welt, bis auf Israel. Da ist erstaunlicherweise auch ein sehr niedriges Klimabewusstsein vorhanden. Aber ansonsten in weiten Teilen der Welt wissen die Leute, was los ist. Nur in den USA, die Wählerinnen der Republikaner nicht. Zwei Drittel oder noch mehr der Wählerinnen und Wähler der Republikaner glauben immer noch, dass Donald Trump 2020 die Wahl gewonnen hat. Die haben alle zu weit überwiegenden Teilen geglaubt, unter Biden seien mehr Menschen über die mexikanisch-amerikanische Grenze in die USA gekommen als unter Trump, was nicht stimmt, ja, sondern unter Trump waren es mehr. Sie waren der Meinung, obwohl die Wirtschaft unter Trump geschrumpft ist oder nur sehr verhalten gewachsen, es habe unter Trump mehr Wirtschaftswachstum gegeben als unter Biden, was nicht stimmt und so. Also das sind Leute, die über ganz viele, also eine sehr, sehr große Zahl, Abermillionen von Menschen, die über viele elementare Fakten, die wirklich wissbar sind, einfach das Gegenteil von dem glauben, was stimmt und denen gleichzeitig massiv eingebläut worden ist, dass der politische Gegner der Satan ist. Ja, das sind alles Sozialisten und sie wollen uns also das, was in Europa eine Selbstverständlichkeit ist, eine allgemeine Krankenversicherung, gilt ja einem echten Republikanerwähler in den USA als Sozialismus. Das ist im Prinzip quasi das gleiche wie Sowjetunion. Also das sind Leute, deren Weltbild so extrem, vor allem medialer, durch permanente mediale Beschallung, nicht nur durch Fox News, sondern auch durch die sogenannten Sinclair, die Sinclair Group, die so Lokalmedien betreiben, mit einer riesigen Reichweite, auch absolut reaktionäre Desinformationsverbreitung betreiben. Leute, deren Weltbild so verzerrt ist, dass sie aus meiner Sicht gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwie tatsächlich rationale politische Entscheidungen zu treffen. Die sind so kaputt gelogen, dass es auch leicht ist, sie sozusagen, wenn man auf die richtigen Knöpfe drückt, dann dazu zu bringen, einen bösartigen und ständig Blödsinn redenden Mann wie Donald Trump zu wählen. Und dazu kommt, das muss man eben auch sagen, also Donald Trump validiert eben für insbesondere niedrig gebildete weiße Menschen in den USA, insbesondere Männer, deren persönliches Ressentiment. Also die Menschen, die sich am schlechtesten benehmen in der Gesellschaft und die schlechtesten Manieren haben und die meiste Aggression in sich tragen, haben jetzt einen Paladin, der sich so benimmt wie sie und ihnen sagt, wie du bist, ist schon richtig. Ja, wie gesagt, deswegen diese Ryder Cup-Vorfälle vom Wochenende finde ich absolut exemplarisch, dass britische Golfspieler sagen, ich werde nicht mehr in einem Turnier in den USA antreten, weil da werde ich beschimpft und meine Familie wird körperlich angegriffen, wenn ich am Abschlag stehe. Und das ist eben, das ist das veränderte gesellschaftliche Klima, das auch damit zu tun hat, dass das von oben vorgelebt wird. Da gibt es auch übrigens politikwissenschaftliche Studien, die das zeigen, dass also gesellschaftliche, diese krasse Polarisierung ist auch eine Folge des Vorlebens dieses extrem aggressiven politischen Diskurses ganz oben.
Wenn man sich ansieht, wie eingeschworen die Trump-Fangemeinde ist und die ganze MAGA-Bewegung, dann hat man oft das Gefühl, Trump ist eine Art neuer Sektenführer. Gleichzeitig werden in den USA auch die großen Tech-Gurus und Tech-Milliardäre als eine Art neue Götter verehrt in gewissen Kreisen auch gesehen. Sie können alles machen, was sie wollen und sie versprechen immer das große Wunder, sie werden alle retten. Natürlich eine rhetorische Frage, aber was hältst du von der Idee, dass uns die intelligenteren Spezies, die diese KI-Firmen schaffen werden, uns retten werden?
Also, dass wir uns eine Spezies bauen, die uns selbst, also das ist ja auch so ein alter Science-Fiction-Topos, das ist auch einer, an den übrigens von dem Elon Musk ganz überzeugt ist. Elon Musk ist ja sozusagen das Paradebeispiel für alles, was du gerade gesagt hast. Und was den auszeichnet, ist, dass er, so wie du und ich, ein großer Fan von Science-Fiction ist, aber vermutlich anders als du und ich, die meisten dieser Werke überhaupt nicht verstanden hat. Ja, also zum Beispiel glaubt Elon Musk, dass die Bücher von Ian M. Banks, den ich extrem empfehlen kann, ein leider schon verstorbener, großartiger britischer Autor, der nicht nur Science-Fiction-Bücher geschrieben hat, in denen übermächtige KIs sozusagen die Menschheit wie so eine Art Eltern, Paten betreuen und die Menschen sind im Prinzip Wesen, die zwar wahnsinnig freie und erfüllte Leben führen mit allem, was sie gerne erreichen möchten und allem, was sie gerne tun möchten, aber die gleichzeitig eben vollständig abhängig sind von diesen übermächtigen künstlichen Intelligenzen, die in Wirklichkeit alles regeln und alle Probleme im Griff haben, aber eben wohlmeinende künstliche Götter sind, wenn man so will. Das hat Elon Musk als erstrebenswerte Utopie verstanden. Ian Banks selber hat in einem Interview mal gesagt, dass das überhaupt nicht als Utopie gemeint ist, sondern eher als
Dystopie.
Ja, nicht Dystopie, aber Kritik an der Unfähigkeit der Menschheit, ihre eigenen Probleme zu lösen, sozusagen. Mhm. Also, und ich glaube nicht, dass die KI uns retten wird. Also wir werden das Menschlichsein, das müssen wir schon selber machen. Aber man muss auch sagen, also auch wenn es jetzt im Moment düster aussieht, in Wirklichkeit ist es natürlich so, wir alle leben immer noch, wir Bewohner westlicher Industrienationen, in der besten Welt und Zeit, die es jemals gab. Es ging noch nie jemandem so gut wie uns. Ja, und selbst Leute, die in Deutschland oder Österreich leben, denen es finanziell vergleichsweise schlecht geht, sind sozusagen rein auf objektiven Maßstäben betrachtet immer noch besser dran als Ludwig der 14. das war. Ja? Weil die haben Hygiene und anständige Ernährung und einen unerschöpflichen Fundus an Unterhaltung und so weiter und so weiter. Die müssen nicht erfrieren, die sterben nicht an einem hohlen Zahn, ja, oder an einem Kratzer. Wenn sie eine Infektionskrankheit kriegen, dann kriegen sie ein Antibiotikum und so weiter und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viel erreicht und man muss immer daran denken, also in den 40er Jahren war die Menschheit schon so weit, dass sie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verfasst und gemeinsam verabschiedet hat. Übrigens mit Ausnahme von solchen Ländern wie Saudi-Arabien, was auch sehr symptomatisch ist aus heutiger Sicht. Ja? Also die Petrostaaten waren auch schon damals irgendwie auf der falschen Seite. Aber ganz viele Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, auch was das menschliche Zusammenleben angeht, sind wirklich auch immer noch sehr jung. Und vor 200 Jahren hat die Hälfte der Kinder, die geboren wurde, nicht das fünfte Lebensjahr erreicht und so weiter und so weiter. Ja? Die Kindersterblichkeit auf dem Planeten Erde ist niedriger jetzt, als sie das jemals war. Die extreme Armut auf dem Planeten Erde sinkt immer noch. Das wird möglicherweise, wenn wir nicht aufpassen und die Klimakrise weiter eskaliert, sich auch wieder zum Negativen verändern. Aber im Moment können wir schon auch sagen, wir haben durchaus als Menschheit eigentlich viele Schritte in die richtige Richtung gemacht. Ich bin immer noch der Hoffnung, dass, also irgendjemand Kluges hat mal gesagt, the arc of history bends towards justice. Vielleicht ist es auch so, dass nur das Pendel im Moment mal ein Stückchen zurückschwenkt, weil die Kräfte der Reaktion gerade ihr letztes Aufgebot in die Schlacht geschickt haben. Aber dass sie gewonnen haben, akzeptiere ich erstens nicht. Und zweitens ist das, glaube ich, auch einfach nur eine Behauptung, die sie im Moment sehr effektiv vertreten. Aber es ist an uns allen zu zeigen, dass sie sich irren.
Das ist ein super Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank, Christian Stöcker, für diese Einblicke. Wer noch mehr Interesse hat an Christians spannenden Kolumnen und auch an dem, was er so schreibt, der schaut sich am besten die Spiegelkolumne an und liest das Buch Männer, die die Welt verbrennen, kann ich sehr empfehlen. Vielen Dank, Christian.
Ich danke dir, Scholt.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr uns dabei helfen wollt, dass noch mehr Menschen den Podcast hören, dann teilt am besten diese Folge, gebt uns eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, hinterlasst einen netten Kommentar und abonniert den Standard, das hilft uns am allermeisten. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.